und der Goldfeller. Two Moms wird euch präsentiert von Burgerstein Vitaminen, das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. Steffi hat viel Humor, zwei Kinder und ist heute unser Gast. Es geht vor allem um ihr zweites Kind. Der Noel, der ist 11. Sie hat noch eine Tochter, die 14 ist. Aber der Noel ist heute ein bisschen im Mittelpunkt. Er lebt mit einer Beeinträchtigung, ist eigentlich sozusagen mit einem halben Herz geboren und hat das Moffat-Wilson-Syndrom. Da tut jetzt Steffi gerade ein bisschen erzählen, was das genau ist, wenn du da raus denkst, noch nie davon gehört. Hoi Steffi, schön bist du da.
Hallo miteinander, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben vorher im Vorgespräch das ganze Medizinische schnell ein bisschen miteinander besprochen, weil das doch relativ komplex ist. Also der Noel ist mit einem halben Herz sozusagen geboren und dann hat er aber zusätzlich eben noch das Syndrom. Erklär schnell für die, die da außen nicht wissen, was ist genau seine Beeinträchtigung?
Genau, also der Noel hat ein hypoplastisches Linksherz. Das bedeutet, die linke Seite vom Herz ist quasi nicht vorhanden, nicht funktionsfähig. Die linke Herzkammer fehlt, die Aortenklappe fehlt. Die Aorte selber war verkümmert und man hat es dann in drei grossen offenen Herzoperationen umgebaut, damit er überhaupt leben kann.
Und das ist das eine, aber das andere ist eben das Syndrom, das er noch hat. Und da ist er dann auf die Welt gekommen und die Ärzte haben gedacht, anhand von seinem Aussehen, da könnte etwas mit der Genetik nicht ganz stimmen. Oder kannst du es uns noch mal allen erzählen, was dort genau passiert ist?
Genau, er ist auf die Welt gekommen, er hat einen Herzfehler gehabt, er hat zwischen ein paar kleine Auffälligkeiten gehabt, also die Augen sind weiter auseinander, die Ohren sind etwas tiefer, als man das normalerweise kennt bei einem Baby. Er war ja sowieso im Kinderspital wegen dem Herz. Sie haben dann Genetiker aufgeboten. Die hat relativ schnell einen Verdacht auf ein sehr seltenes Syndrom. Wir mussten dann da müssen, weiss nicht, wie viel Blut abgeben von uns selber. Mhm. Und sie haben das alles getestet und kontrolliert und ist dann tatsächlich so bestätigt worden, dass er das Syndrom hat.
Also ist in dem Fall etwas, das ihr vererbt habt? Oder wie kann man denn das erklären, sozusagen?
Nein, bei uns ist gar nichts festgestellt worden. Deshalb das wird immer überprüft, ob die Eltern Träger sind. Und das ist eben nicht so. Das Syndrom wird eigentlich nicht vererbt. Es sind meistens einfach Spontanmutationen während der Schwangerschaft.
Und du hast gesagt, ihr habt in der Schwangerschaft eben schon gesehen, dass mit dem Herz etwas nicht gut ist. Ihr habt aber nicht gewusst, dass so ein Syndrom auch noch vorhanden ist. Wie habt ihr da reagiert, als ihr das erfahren habt? Also zuerst mal googeln oder ja, wie stellt man sich das vor, so eine Diagnose?
Ja, es ist, also so im Nachhinein ist es, für mich ist es, also ist schwierig gewesen. Wir haben, also es ist quasi der Arzt gekommen, hat mir einen Zettel gegeben und gesagt, ich müsse das unterschreiben, damit sie dürfen die Abklärungen machen. Das war so ein gelber Zettel gewesen, unten hat es ein Feld gehabt, dort drinnen ist das Wort Moffat-Wilson-Syndrom gestanden. Mehr hat man mir eigentlich nicht gesagt. Der Noel war in dem Moment auf der Intensivstation wegen seinem Herz. Und für uns ist alles, also ja, wir sind da so im Chaos drin gewesen, quasi. Ich habe dann wirklich später das Syndrom gegoogelt und ja, das, was wir gefunden haben, war sehr niederschmetternd gewesen, so im Nachhinein. Damals war das Syndrom noch so unbekannt gewesen, man hatte gar nicht viele Informationen gehabt. Also man wirft einem das so einen Kopf an, ohne irgendwelche weiterführenden Infos. Und ich meine, ja, wer googelt nicht, wenn er...
Ja, logisch. Also in den letzten 10 Jahren hat sich das so entwickelt, dass man jetzt viel mehr weiss.
Ja, das sind natürlich in den letzten 10 Jahren ganz viele Kinder neu diagnostiziert worden. Zum einen natürlich viele ältere Kinder, die das einfach erst jetzt quasi können diagnostiziert werden, weil das Syndrom bekannt worden ist. Zum anderen natürlich auch werden viele Kinder auch ganz früh jetzt schon diagnostiziert. Und dadurch ist einfach... die Spannbreite vom Syndrom ist aufgegangen. Also, als er Noel auf die Welt kam, ist, hat es dann geheißen, ja, er kann nicht sitzen, er wird schwerstbehindert sein, nicht essen, nicht reden, nicht laufen. Heute inzwischen weiss man, dass das Syndrom von leichter Behinderung bis schwerster Behinderung halt alles kann beinhalten kann.
Aber das, also, Entschuldigung, ich stelle mir das jetzt wirklich gerade mega niederschmetternd vor. Ich meine, du hast schon Angst um dein Kind wegen dem Herz, oder? Du hoffst schon, dass dort mit der OPs alles gut geht. Du bist erst gerade irgendwie geboren. Und dann kommst du noch die Diagnosen übereben und dann der Hammer, er wird nicht das können, nicht dies können. Sind die irgendwie aufgefangen worden dann nach dieser definitive Diagnose?
Nein, nicht wirklich. Also ich habe den Zettel unterschrieben, ich habe ein paar Mal nachgefragt, gibt es schon ein Resultat? Irgendwann hat mir eine Ärztin im Stegenhaus zwischen der Kantine und der Intensivstation gesagt, ah ja, sie ist dann übrigens positiv, er hat es also. das ist eigentlich dann die Diagnose gewesen, die wir so endgültig bekommen haben. Das hat dann nachher kurz darauf ab, war die erste grosse OP gewesen. Sie haben uns dann nochmal gefragt, ob wir die Operation wirklich wollen.
Was heisst, ob ihr die wirklich wollt? Also,
und wie kannst du das entscheiden, wenn du selber kein Arzt bist?
Ja, also das hat jetzt nicht mit dem Syndrom an sich zu tun. Es ist mit dem hypoplastischen Linksherz gibt es einen Ethikkommissionsentscheid, der nach wie vor heute gültig ist, der sagt, man darf relativ spät die Schwangerschaft abbrechen. Oder man darf oder kann nach der Geburt keine
lebenserhaltende Massnahmen machen.
Genau.
Wirklich? Also das heisst, ihr hättet ihn jetzt krass formuliert einfach können sagen, wir lassen ihn seinem Schicksal über und dann hätte es aber nicht überlebt?
Nein.
Wow! Und dann? Also du bist ja baff, perplex?
Ja, für uns war das eigentlich nie eine Diskussion gewesen. Also wir haben in der 19. Woche die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose bekommen.
Mit dem Herz.
Mit dem Herz, ja. Genau. Ich habe dort schon unserem Kardiologen gesagt, es sei für uns keine Diskussion, ich werde das Kind bekommen. Wir sind dann später noch als Kispi weiter überwiesen worden für einfach genauere Abklärungen. Und dann so wirklich endgültig haben sie gesagt, es ist wirklich, wirklich so, ist dann irgendwie die 27. Woche gewesen und haben uns nochmal gefragt, ob wir die Schwangerschaft fortführen wollen. Ich habe dort gesagt, ja. Und eben nach der Geburt haben sie dann eben, ich glaube, sie müssen das vermutlich fragen, ob man die Operation wirklich will. Dann haben sie dann eben einfach so gesagt, ja, eben, und auch unter den gegebenen Umständen vom Syndrom, sie würden aus medizinischer Sicht die Operation gleich vorschlagen. Und aber das war eigentlich so das Einzige, wo also ja, eben also an Unterstützung oder Auffang seitens Genetik ist nicht gekommen.
Aber nachher hast du dir irgendeine Hilfe geholt, weil das muss man ja wie verarbeiten, oder? Das ist ja auch eine Schockenart.
Ja, es ist ja jetzt 11 Jahre seither und irgendwie für mich ist die Zeit wie so irgendwie im Nebel. Also wenn du kommst das Kind über, du weißt ja, was passieren wird, so medizinisch. Du bist schon mal auf der Intensivstation gewesen, sie haben dir schon mal alles gezeigt und gleich ist es nachher, ja, es ist nachher dein Kind und nicht einfach irgendein Kind, das dort liegt. Und zuhause ist noch ein 2-jähriges Kind, das auch noch wo ihre Brüder nicht kennt und wo auch die Eltern braucht. Und du musst es einfach irgendwie so überleben. Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn er sonst körperlich gesund gewesen wäre und wir nicht die ganzen Operationen und ich meine, das hat ja niemand gewusst, ob er überhaupt einmal heim darf oder nicht. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht das Ganze anders gewesen für mich. Aber dadurch, dass wir eigentlich wirklich von einem Tag zum anderen haben müssen leben und schauen, ob er überhaupt über die nächste Operation überlebt, über das schafft, ob er irgendwann heimkommen kann, hat es wie einfach den Raum nicht eingenommen bei uns oder bei mir, um mir da grossartig Gedanken zu machen. Und nachher ist mir wie einfach... Es ist dann einfach
musst
so
funktionieren, oder? Du musst ja nachher dann auch einfach mit... Also eben, du lebst ja dann einfach auch Tag für Tag, nehme ich an, oder?
Ja, erstens das und zweitens ist es ja dann mit ein paar Monaten ist es ja dann einfach schon dein Kind, egal ob jetzt da irgendwas Gen kaputt ist oder nicht.
Aber gleich, also man muss schon sagen, eben jetzt, ich folge dir natürlich auf Instagram auch, Steffi, Herz über Kopf, dort tust du sehr viel vom Alltag zeigen mit einem Kind mit Beeinträchtigung, du machst anderen Eltern Mut, du tust sie informieren, jetzt bist du gerade im Europapark gewesen, tust sie sagen, eben, man muss sich ja für jeden Event, für jeden Anlass, für jeden Ausflug, muss man sich irgendwie vorbereiten, oder wie komme ich dort an, wo kann ich parkieren, ist es rollstuhlfreundlich, ist es das und dies. Also ein Riesenzeug. Ich meine, euer ganzes Leben ist ja durch den Noel auch völlig umgestellt worden. Also zwangsläufig, oder? Bestimmt er ja dann auch ein bisschen das Leben von anderen Familienmitgliedern. Man redet ja einmal auch von Schattenkind, wenn es um Geschwister geht. Gell? Das hast du gar nicht gern.
Nein, mag ich gar nicht, das Wort.
Das sind die Kinder, die Geschwisterkind sind von so einem Kind mit Beeinträchtigung. Und trotzdem... Man sieht es ja bei dir schon im Instagram. Der Noel ist der Paul im Instagram. Wieso findest du den Ausdruck so schlimm mit Schattenkind?
Ich finde es auch mega schade, weil schlussendlich sind es Geschwister. Ich glaube, in jeder Geschwisterbeziehung, völlig egal, wer was kann oder wer was hat, gibt es immer wieder Momente, wo das eine Geschwister hinter dem anderen zurückstehen muss. Das ist bei meinen zwei Kindern nicht anders. Auch der Noel muss manchmal zurückstehen für die Bedürfnisse der grossen Schwester. Logisch, als er ganz klein war, ist es halt einfach medizinisch nicht anders gegangen. Da haben wir müssen, seine medizinische Geschichte ist im Vordergrund gestanden und wir haben ihn gar nicht anders können. Aber inzwischen muss er auch lernen, mal eben mal halt hinten anstehen und man muss sich hinten anstehen. Und ich finde, also ja, irgendwo liegt es an uns Eltern, dafür zu sorgen, dass beide Kinder ihren Platz haben in der Familie.
Aber sie selber jetzt als Schwester, wie kann sie mit dem umgehen? Also ist das für sie, haben sie da wie müssen von Anfang an auch an der Hand nehmen und irgendwie sagen, schau jetzt, dein Bruder hat ein bisschen, vielleicht muss ich mehr, oder wie tut man das Kind vorbereiten auf so etwas?
Ich glaube, sie ist natürlich auch mit dem aufgewachsen. Also es ja. ist zwei gewesen, wo, also zweieinhalb, wo er auf die Welt gekommen ist, also zwei, wo sie wirklich realisiert hat, dass sie einen Bruder bekommt. Wir haben ihr schon in der Schwangerschaft logischerweise quasi müssen sagen, dass er krank ist, dass er wird im Spital müssen sein. Sie hat das auf der Stufe, wo man zweieinhalbjährige Kind halt so, wie sie es halt kann verstehen, verstanden. Sie haben das Herzchen müssen flicken und Pflasterli lange nicht. Und dann ist sie quasi mit dem aufgewachsen. Sie ist natürlich monatelang ist sie mit mir ins Spital gekommen. Sie reist zweimal in der Woche, ist auf der Intensivstation quasi ein bisschen daheim gewesen, hat alle gewusst, wo alle Knöpfe sind, hat alle Pflegerinnen kennt.
Wow, das ist wirklich
für sie war das wie normal gewesen und es war auch nicht schlimm gewesen für sie. Und klar, es hat Momente gegeben, wo sie wirklich also Angst um den Bruder hatte. Also wenn, ja, er ist zweimal mit dem Heli abgeholt worden und sie halt zuhause müssen bleiben und ich bin mit ihm gegangen. Und ja, das war für sie schon schwierig. Sie hat schon Momente gegeben, wo sie Mühe hatte mit dem.
Also heisst das, er war ja ein Jahr im Spital gewesen,
ja,
oder?
Ja, fast ein Jahr.
Und nachher durften ihr ihn heilen. Wie war der Moment für euch? Weil an diesem Punkt habt ihr ihn ja gut kennt und sind jeden Tag wahrscheinlich bei ihm und haben alles mitgemacht und so. Aber wenn dann das Kind doch bei einem das erste Mal daheim ist und auch da schläft, und wie sind so die ersten Nächte und so? Habt ihr da irgendwie immer Angst gehabt oder habt ihr dort schon alles gewusst, was man muss wissen darüber?
Also wir sind tatsächlich, also ich bin jeden Tag im Spital gewesen, ausser dem Mal, als ich krank war. Ich habe natürlich im Spital schon eigentlich alles selber gemacht, wo man so also Medikamente geben und Sauerstoff und all die Sachen, die man halt machen musste, habe ich auch im Spital schon selber gemacht. Es war von dem her okay gewesen. Es war mega schräg gewesen, am Morgen nicht mehr ins Spital zu fahren.
Ah, das glaube ich.
Und zu wissen, dass nicht der Monitor im Schwesterzimmer piepset, wenn etwas ist, sondern dass ich verantwortlich bin, wenn etwas ist. Und es war auch herzig. Die Schwester ist immer, wenn der Monitor piepset, ist sie immer gegangen, hat, Alarm quittiert und gesagt, Mama, ist alles wieder gut?
Also
für sie ist der Knopf drücken gleich, es ist alles wieder gut gewesen.
Oh, nein, das ist so herzig, Mama, ist alles wieder gut, Schwesterli.
Oh. Und es ist, ich habe mich dann gewachsen gefühlt medizinisch, aber es war schon belastend gewesen, einfach zu wissen, dass du wirklich, wirklich für das alles jetzt selber verantwortlich bist, wo du vorher monatelang Leute gehabt hast, die halt mindestens im Hintergrund immer um sind und das im Blick hatten.
Aber du hast quasi wie eine Ausbildung gemacht, jetzt du das, all das Wissen, das du hast und all das, ja, das auch im Alltag, oder?
Hast du schon einen medizinischen Hintergrund? Ich finde das riesig.
Nein, also ich habe dort ja studiert, ich hatte schon so ein Basiswissen schon gehabt, aber mir war es immer auch wichtig gewesen, dass ich wirklich genau weiss, was sie machen, also was genau operiert wird, was es bedeutet, was er für Medikamente bekommt, was die für einen Einfluss haben und so. Einfach auch, um das können, wenn nachher die Haie ein Notfall ist, um das dann können entsprechend mitteilen, weil das ist ein Herzfehler, der natürlich auch bei vielen Ärzten nicht bekannt ist.
Mhm. Eben genau das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung, das nimmt uns natürlich auch noch Wunder. Ich bin jetzt auf dem Weg hierher zu der Go, habe ich geschaut, eben, wie rollstuhlfreundlich sind Trams und Bus und wie, wenn ich jetzt die Augen müsste haben oder von einer Mami mit einem Kind mit Beeinträchtigung, was würdest du sagen, jetzt in der Schweiz oder allgemein so in Zürich, wo wir jetzt sind, bist du zufrieden oder sagst du, hey, da gibt es einfach noch ganz viele Hürden, die wir nehmen müssen?
Also, es ist ja so, der Nail kann ein paar Schritte laufen. Im Notfall muss er aus seinem Rehabögen aussteigen und halt Stegentritt rauflaufen mit mir zusammen. Aber ich stehe so manchmal irgendwo und denke, hey, was würde ich machen, wenn mein Kind im Rollstuhl würde sitzen und wirklich sich nicht kann selber bewegen und ich nicht mag, ein 30 Kilo Kind plus einen Rollstuhl irgendwo rauflöpfen. Also, ja, nein, also Barrierefreiheit in der Schweiz ist eigentlich vielleicht auf dem Papier hier und da, aber sonst.
Was sind denn die nächsten Sachen, die passieren müssen? Oder die grössten Hürden, die man im Alltag hat?
Also ich meine, du musst dir nur überlegen, wo hat es überall Stege getreten. Wieso hält ein Bus nicht am Randstein, sondern 40 cm vom eigentlich ebenen Einstieg entfernt und lässt seine Rampe nicht ab? Oder eben hast du einen 40 cm Spalt, wo du irgendwie mit dem Rädchen vom Rollstuhl drüber kommen, um im Bus einsteigen.
Und wie freundlich sind dann Herr und Frau Schweizer und hilfsbereit, wenn sie jemanden sehen, der vielleicht könnte Hilfe benötigen?
Ja, eigentlich meistens schon noch.
True.
Ja, meistens schon. Das ist eigentlich... Wir machen eigentlich selten schlechte Erfahrungen allgemein mit Leuten. Und wir gehen aber auch sehr offen mit dem Ganzen um. Und ja.
Ja, also du gehst auch wirklich offen mit der Begrifflichkeit um. Eben, wir haben ein bisschen Respekt gehabt, weil wir haben nicht gewusst, dürfen wir überhaupt sagen, dein Kind ist behindert? Oder das Wort, eben, was sagt man jetzt korrekt? Und da hast du gesagt, du sagst nicht, mein Kind ist behindert, sondern mein Kind hat eine Behinderung. Was würdest du sagen, ist jetzt abgesehen von dir auch anderen Eltern noch wichtig, wo du ja verkehrst, wo auch Kind, soll man wirklich immer sagen, Beeinträchtigung? Oder was ist so das, wo...
Ich finde es selber auch schwierig. Irgendwie hat jeder seine eigene Vorstellung, was er gerne hätte für sich oder für sein Kind. Ich finde, eine Behinderung oder eine Behinderung haben oder ein Mensch ist behindert, ist für mich nicht ein Schimpfwort. Aber es wird halt nach wie vor tatsächlich auch von erwachsenen Menschen so gebraucht. Und ja, es ist mega schräg, wenn du das so hörst. Also wenn du so im Bus hockst und ich bin so voll behindert. Dann denke ich schon immer so in der heutigen Zeit und du bist nicht mehr 14. Also ja. Darum, ich rede von einer Behinderung. Ja, viele reden von Beeinträchtigungen. Ich finde, es kommt... Ich finde, schlussendlich ist es ein Wort und es kommt darauf an, wie man damit umgeht.
Du hast gesagt, ihr geht offen mit dem allem um. Das heisst es auch, dass also, wenn jetzt sich jemand direkt auf das anspricht, ich meine, man hat ja nicht immer Lust, um über das zu reden. Also zum Beispiel, irgendwie, ich bin mit meinem Hund unterwegs und jedes Mal, ist sie alt? Nein, sie ist einfach mal vom Auto überfahren worden, darum ist sie so alt. Das magst du doch auch nicht immer jedem erzählen. Wie ist das bei dir? Wirst du viel angesprochen und magst du wirklich dann einmal auch dich auf so eine Diskussion dann wieder einlassen?
Also so wirklich einfach so plump, es ist eigentlich auch selten, dass das jemand macht. Ich glaube, es kommt mehr einmal so im Gespräch. Wir sind natürlich viel im Dorf unterwegs, auf dem Spielplatz und so. Und es sind dann mehr Kinder, die halt schauen oder ein bisschen Respekt haben, weil er halt schon so gross ist, aber dann nichts sagt zu ihnen. Und mit denen, ich sage dann meistens, schauen, ich würde gerne mitspielen, er kann halt nicht reden. Und dann ist die Kinder sind mit dem eigentlich zufrieden und dann entstehen manchmal schon Gespräche mit den Eltern, die dann halt fragen, was er hat oder so. Aber das ist voll okay für mich. Und jetzt einfach so, dass ich einfach so auf der Straße von jemandem angeredet werde, das ist eigentlich selten.
Ja, aber der Punkt mit den Kindern ist eben schon etwas. Letztens sind wir, weiss auch nicht, im Migros gewesen oder so, und der Bo hat auf einen gezeigt, so ein älterer Herr, der recht klein war, von der Körpergröße her. Also mir ist das gar nicht aufgefallen, aber der Bauer hat gesagt, schau mal mit dem an, ist mega klein, wieso ist der so klein? Und ich will ihm auch nicht irgendwie sagen, hey, du darfst das nicht sagen oder so. Ich meine, das ist etwas, was er sieht. Und, ja, aber ja, gleich, wie geht man mit dem um? Oder?
Was würdest du dir wünschen, wie Eltern ihren Kind erklären, dass jemand eben eine Behinderung hat?
Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn die Kinder nachher selber kommen und fragen.
Ja.
Und das machen sie eigentlich auch noch jemanden. Also, okay. Weißt du, sie fragen, wieso kann er nicht reden oder wieso läuft er komisch oder einfach so. Und das sind meistens Kinder im Alter, wo ich immer denke, ja, es ist voll okay, frage und ich erkläre es dir gern. Und eben, es braucht einmal wenig, dass die Kinder zufrieden mit der Erklärung sind. Ja. Also eben, er kann nicht reden, er will gerne mitspielen und dann nehmen sie mit und es ist okay. Irgendwann kommt dann das Alter und das merken wir jetzt immer mehr, dass sie anfangen zu schauen. Und dann eben im Alter, wo ich denke, du solltest eigentlich schon so weit selber können denken und wissen, dass man das nicht macht. Entweder komm hier und frag oder sonst...
So starren, oder?
Sonst schau halt mal mit
anderen an.
Ja. Und ich starre einmal retour und dann merken sie es recht schnell.
Ja, voll.
Und ja, ich finde, das ist einfach eine Altersfrage. Eben, ein kleines Kind auf dem Spielplatz, finde ich es easy. Dann, also es ist normal, aber eben irgendwie so ein Teenager, der dann so starrt, finde ich dann schon irgendwie. Da hätten die Eltern früher müssen irgendwie mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen über so Sachen reden, dass es das
und
gibt.
Darum ist es eben mega gut, dass du eben zum Beispiel auf Instagram so offen dein Leben zeigst oder euren Alltag zeigst oder eben die Sachen aufzeigst, die noch nicht gut sind oder noch nicht eben gut vorbereitet sind. Wie ist das jetzt im Europapark, hat Fabian gerade gesagt, das war der letzte gewesen. Was hast du dort so erlebt und was sind so die Punkte, die dort gut laufen oder eben vielleicht noch sollten verbessert werden?
Ja, Europapark ist natürlich ein Paradebeispiel, die machen es perfekt. Also wir sind relativ offen dort, weil dort einfach, also ja, unsere Kinder haben so unterschiedliche Bedürfnisse und machen so viele unterschiedliche Sachen gern, dass es schwierig ist, so gemeinsame Freizeitaktivitäten zu finden. Und Europapark ist halt etwas, wo beide gern sind und darum sind wir noch relativ oft dort.
Was gibt es denn dort so für Tipps oder ja, Sachen, wo ihr jetzt sagt, das macht es einfach für uns?
Es ist wirklich alles barrierefrei. Also es ist alles eben, es hat keine Stufen. Es hat einen Behindertenparkplatz ganz nah zum Eingang. Man muss mit dem Kind, wenn es eine Behinderung hat, nicht anstehen in der Kolonne, weil jetzt der Nail kann nicht irgendwie eine halbe Stunde,
aber 40 Minuten. Aber dann darfst du das Kind schon auch mit, oder?
Ja.
Eben, das eine muss anstehen.
Du darfst eigentlich mit dem IV-Kärtchen, darf einfach immer das Kind plus eine Begleitung immer hinein und dann kannst du noch so ein Kärtchen holen, wo du dann auf 6 Bahnen, ich glaube mit 4 Begleitpersonen darfst, ohne anstehen.
Und wir haben jetzt ja geredet, Europapark ist das Paradebeispiel, dort läuft es wunderbar. Aber sonst im Leben gibt es für euch natürlich sehr, sehr viele auch anstrengende Phasen. Also eben, Go und ich reden ja oft im Podcast darüber, dass nur schon einfach zwei nicht beeinträchtigte Kinder einem können Nerven ein bisschen rauben und einfach den Schlafmangel und alles. Ich meine, wie schaffst du, bei Kräften zu bleiben? Ich meine, euer Alltag muss ja richtig streng aussehen, oder? Auch körperlich, eben, er wird immer schwerer, musst du vielleicht auch da mal rumlupfen oder so. Wie schaffst du das? Hast du so viel Hilfe oder kommt Spitex?
Also wir haben am Anfang Spitex gehabt, bis Corona. Dann haben wir tatsächlich, 2021, haben wir wirklich gar keine Unterstützung gehabt. Er war ja Vollzeit zuhause dann während Corona. Also es ist wirklich
da haben wir alles selber gemacht in der Zeit?
Ja, also die Spitex ist, ja, die werden am Anfang noch kommen, aber ich habe dann gesagt, ja, die sind bei so vielen Familien, ich möchte das nicht jetzt, solange wir nicht, wir haben ja dort noch nicht gewusst, wie das alles läuft und so. Und dann nachher haben sie keine Leute mehr gehabt, kein Personal mehr gehabt. Ja, wir haben wirklich alles selber gemacht. Er ist ja, wie lange sind die Kinder zuhause? Irgendwie 3 Monate oder so, beide. Mein Mann war auch zuhause, hat auch zuhause gearbeitet. Wir haben beide zuhause gearbeitet und dann vertraue irgendwie Kind betreut. Und nachher war dann wieder Schule gewesen. Er geht ja in die heilpädagogische Schule, das heisst, er wird am Morgen mit dem Taxi abgeholt. Und,
ist er jeden Tag in der Schule?
Ja, er ist normal.
Ist das eine Tagesschule dann?
Ja, einfach am Mittwochnachmittag hat er frei und sonst die anderen Tage ist er in der Schule zum Mittag und kommt dann irgendwie so um 4 Uhr heim. Genau.
Und wie denkst du an die Zukunft von deinem Bub? Viele denken ja so ein bisschen, mit 18 zieht dann vielleicht mein Kind mal aus oder so. Bei euch wird das nicht so sein. Was habt ihr für Pläne oder wie seht ihr die Zukunft von Nail und von euch?
Ja, das ist eine spezielle Frage. Ich kann lange mir überhaupt gar keine Zukunft vorstellen, weil es immer geheißen, 20% überleben die erste OP nicht, 30% werden nicht 5. Und da hast du dir nie... Ja, ich habe mir nie vorgestellt, wie es wird sein, wenn er in Kinski kommt oder wenn er in die Schule kommt. Und plötzlich ist er in Kinski gekommen und dann ist er in die Schule gekommen. Und jetzt ist er 11 und du siehst natürlich, wenn ich sehe bei der Tochter mit dem Alter, die werden, sie ist ja nicht mehr so viel daheim, sie ist weg. Und er ist halt immer, wenn er nicht in der Schule ist, ist er halt daheim bei mir. Und gleich kann ich es mir gar noch nicht vorstellen, dass er mal irgendwie erwachsen ist. Also er ist irgendwie noch so... Er ist zwar 11, aber er ist irgendwie halt auch körperlich noch klein und halt von der kognitiven Entwicklung halt noch klein. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass er mal erwachsen ist. Geschweige denn, dass ich mir vorstellen kann, wo er denn ist oder wie wir das dann organisieren. Ich glaube, es ist wichtig für ein Kind, dass es irgendwann nicht mehr einfach zu Hause ist.
Schon?
Aber, ja. Weil ich meine, du kannst irgendwann wird auch ich alt.
Aber besteht denn die Chance, dass er selber das Leben
kann? Nein.
Nicht okay. Nein. Also dann müsste er in ein betreutes Wohnen. Ja, betreutes Wohnen.
Und ich glaube einfach, dass das muss zu einem Zeitpunkt kommen, wo die Eltern noch mögen. Und das muss ja nicht sein von 100% zuhause zu 100% weg. Du kannst das ja anfangen mit einer Nacht oder noch mit zwei Nächten. Einfach, dass er wie dann auch sein eigenes Leben irgendwo durch hat. Mhm. Ja, ich glaube einfach, es ist auch schwierig für einen Menschen, wenn er, sagen wir, irgendwie 30 Jahre daheim bei den Eltern ist und dann plötzlich muss er von einem Tag auf den anderen vielleicht komplett weg, weil die Eltern, man, du weißt ja nie, was passiert.
Ja.
Also, und dann von so, einfach von 30 Jahren daheim, zack, jetzt musst du dort hin, Vollzeit, und die Eltern können vielleicht gar nicht mehr jeden Tag kommen. Also, ja, vielleicht bist du plötzlich immer
ja.
gesundheitlicher Zustand, wo du das gar nicht mehr kannst. Und darum finde ich es wichtig, dass das Kind frühzeitig in dem Sinn einfach sein eigenes Umfeld auch kriegt.
Ja, schön. Ja.
Aber vorstellen kann ich es mir gleich
noch nicht. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also wenn, ich nehme jetzt an, du und dein Mann sind eigentlich wahrscheinlich nie mehr allein ein Wochenende irgendwo hin, oder so. Das gibt es wahrscheinlich bei euch gar nicht, oder?
Also ich allein schon.
Ja.
Ja, nein, also nein, zusammen allein ist schon sehr lange seither. Und ein kleiner war ich schon mal noch bei meinen Eltern übernachtet. Aber ja, das geht auch nicht mehr so wirklich mit seinem Gewicht und was man halt alles muss machen mit ihm. Darum nein. Außer eben, wenn er im Klassenlager ist, dann haben wir.
Genau.
Ja. Dann frei.
Also auf jeden Fall mega grösster Respekt vor dem, wo ihr, du und dein Mann und alle da außen, alle Eltern mit Kind mit Beeinträchtigung leisten. Das ist wirklich auch mega wichtig, dass da auch noch mehr geht in Sachen Barrierefreiheit in der Schweiz. Du machst dich ja wie das auch stark. Da kann man dir sicher folgen auf Steffi Herz über Kopf im Instagram. Und jetzt möchten wir dir auch noch eine Plattform geben zum Schluss, um für deinen Online-Shop Werbung zu machen. Das ist nämlich auch eine ganz gute Sache.
Genau. Es ist eigentlich so durch den Eil entstanden. Wir haben natürlich immer diverse Produkte gesucht für ihn. Mir ist immer auch wichtig, dass er normal oder also herzig halt angelegt ist und nicht so Nuscheli um den Hals und Trainerhosen, weil es halt praktischer oder bequemer ist mit Orthesen und Sauerstoff und alles. Und ich immer will, dass er hübsch angelegt ist und dass seine Sachen, die er hat, dass es halt gewisse Sachen gibt, die er braucht. Er braucht halt Badhose, also Inkontinenzbadhose, aber ich finde, das muss nicht jeder sehen in der Body. Und es gibt schöne Sachen, die man nicht sieht. Und da habe ich auch viele Sachen immer zusammengesucht für ihn, damit es für, also ihm wäre es vermutlich gleich gewesen, aber damit es für mich stimmt. Und ja, natürlich dann logischerweise denke ich, wenn ich das brauche, brauchen das ja andere ältere Familien auch. Und so ist eigentlich der Online-Shop entstanden. Mit auch vielen verschiedenen Produkten für Kinder mit diversen Behinderungen, also so Alltagshilfsmittel quasi, eben von Badhosen über schöne Trügstüchli bis Sondenbodies.
Und wie heisst der Shop?
Heisst besonderekinder.ch.
Super. Danke vielmals, dass du da gewesen bist, Steffi. Und dir, am Nael, deiner Tochter und deinem Mann, alles Gute.
Danke vielmals.
Moms ist euch präsentiert worden von Burgerstein Vitamine. Das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien.